Ja, guten Morgen. Letzten Sonntag hat uns der Simon von einem außergewöhnlichen Passamal berichtet, das außerdem das letzte war, dieser Art, weil Jesus ja ein neues begründet hat. Und das, was heute in unserem Text kommt, das hat dort schon begonnen, nämlich etwas, das die Jünger, die da mit Jesus waren, so richtig verunsichert, durchgerüttelt hat. Alles, was Jesus da so angekündigt hat, er hat auch vieles angekündigt, was er für sie tun wird in Zukunft, aber jetzt war einmal ganz viel Unsicherheit. Und zur Erinnerung ein paar Punkte, die dort beim Abendmahl passiert sind. Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er, der Meister und Herr, der Messias, wäscht seinen Jüngern die Füße, tut Sklavenarbeit. Um etwas zu verdeutlichen, wir können es nachlesen, er hat seinen Weggang angekündigt, nämlich so weg, dass die Jünger nicht mitkönnen. Und es hat Petrus sofort auf den Plan gebracht. Ja, aber ich will doch mit und so weiter. Ja, das hat dazu geführt, dass Jesus ihm sagen musste, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird, noch ehe der Hahn kräht. Oder der Verräter soll mit ihnen am Tisch sitzen, der Verräter von Jesus. Also wenn man da nicht, man kann sie erspüren beim Lesen, wie die verunsichert waren. Und eben auch, dass Jesus dann aus diesem Brot und Kelch, aus dieser Abfolge, Brot und Wein als Symbole eingesetzt hat für diesen neuen Bund, nämlich für seinen Leib und sein Blut, das er vergisst. Ja, durchgerüttelte Jünger. Und heute, denke ich, geht es da weiter. Wir lesen in Matthäus 26, 30 bis 35. Und Jesus, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Ja, ich habe eine einfache Gliederung, einfach um uns das ein bisschen, es ist eher ein kurzer Text, aber trotzdem steckt viel drinnen, wie wir sehen werden, also dass wir es uns ein bisschen so vorstellen können. Für die Jünger war das Angekündigte unvorstellbar. Jesus hat es mit der Schrift begründet und dann sehen wir die Reaktion der Jünger, aber auch Jesu Ausblick, dass er als Auferstandener vorangehen wird nach Galiläa. Und dann kommen wir zu uns, nämlich zu unseren Unvorstellbarkeiten. Ja, aber das werden wir noch sehen, da kommen wir mitten hinein. Also die Jünger hören das von Jesus. Er sagt zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Alle? In der Nacht schon? Also das kann nicht sein. Also für die Jünger, aus der Sicht der Jünger jetzt gesprochen. Und dann sagt Jesus auch noch das dazu, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Jetzt begründet Jesus das auch noch mit der Schrift. Das steht in Sacharja 13, 7. Und wenn wir da schauen, es gibt den Hirten und die Schafe. Jesus ist der Hirte und die Schafe gehören ja zum Hirten. Die Jünger waren ja immer 3 Jahre lang schon mit ihm unterwegs. Und wenn jetzt der Hirte, wenn dem jetzt was zustößt, was ist dann mit den Schafen? Ja, natürlich zerstreuen sie sich, wenn sie keinen neuen Hirten oder so bekommen. Ja, Jesus hat natürlich die Jünger gekannt durch und durch. Und darum hat er beginnend schon vor dem Abendmahl, beim Abendmahl und eben auch auf dem Weg, weil da hat er ja viel mehr zu ihnen gesagt, als wir heute lesen. Also auf dem Weg vom Obersaal, wie wir gesehen haben, dort nach Gethsemane, zu diesem Garten am Ölberg. Da hat er ihnen zum Beispiel in Johannes 16, 32 und 33 gesagt, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Jeder in das Seine und mich allein lasst, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Also die Parallelstelle aus einer anderen Perspektive. Und dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also, Jesus hat wirklich auf allen Ebenen versucht, den Jüngern zu sagen, dass er sich um sie kümmern wird, obwohl er weggeht. Weil das hat er ihnen ganz oft schon gesagt. Das Wort Anstoß nehmen, das Jesus hier verwendet, hat diese Bedeutungen. Und die Bedeutung dieses Wortes ist recht gewichtig, das werden wir dann gleich sehen, an einer anderen Aussage, die Jesus getroffen hat, nämlich hier. Das lesen wir in Lukas, ich habe sie immer so klein dabei, Lukas 22, 31, 32. Da sagt er zum Petrus, beim Abendmahl war das, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ja, so war das. Die sind wirklich weggelaufen. Die waren nicht nur äußerlich, dass sie weggelaufen sind. Die waren auch im Herzen. Ja, wir kommen noch dazu. Völlig verstört und zerstört. Aber Jesus kennt die Jünger. Er weiß, dass es sie hart treffen wird. Und deshalb bereitet er sie mit Geduld und Liebe auf dieses Ereignis vor. Aber das Problem, das die Jünger hatten, das war ein ganz anderes. Weil sie haben ja dann vehement widersprochen, weil das konnten sie nicht nehmen. Sie wissen natürlich, also rational, wussten sie, dass Jesus, wenn er was ankündigt, dass das sicher passiert. Immer. Aber, also was sie betrifft, das kann einfach nicht sein. Und das Problem, das sie hatten, war, sie hatten eine andere Vorstellung, sie hatten ein anderes Bild von Jesus als Jesus selber, was er so vorhat, wie er war. Obwohl sie seine Vertrauten waren, ihn wie keine anderen Menschen kannten, konnten sie damit nichts anfangen. Nämlich mit seinen mehrfachen Ankündigungen, dass er gefangen genommen werden wird und getötet werden wird. Aber auch am dritten Tag wieder auferstehen wird. Alles das hat er mehrfach den Jüngern gesagt. Aber die Jünger, das kann nicht sein, der Messias, der kann ja nicht getötet werden, oder? Ja, schauen wir auf uns kurz, einfach um auch schon ein bisschen so überzuleiten. Wie geht es uns? Haben wir vielleicht auch ein Bild von Gott im Kopf? Eine Vorstellung, wie er ist, wie er, was er tun sollte, wie er zu sein hat? Wenn wir sowas haben, und ich bin sicher, dass, also bei mir bin ich sicher, ich weiß nicht, bei euch kann ich es nicht sagen, dass das immer wieder passiert, dass ich mir was vorstelle, das ist ein bisschen zu früh momentan, vorstelle, was einfach dazu führt, zu etwas sehr Problematischem, nämlich, dass wir Gott oder ich dann Gott reduziere auf meine Vorstellung. Den ewigen, herrlichen, unendlich großen, souveränen, heiligen Gott. Und das, was ich mir denke, soll dann gelten. Jetzt kann man sich denken, ja, aber wie soll ich sonst denken über Gott? Oder ich muss mir irgendwas denken über Gott. Schauen wir mal die Reaktion der Jünger an. Das, was Jesus ihnen sagt, nämlich über das, was ihre baldige Reaktion sein wird, da war es reflexartig, Petrus allen voran, das kann nicht sein. Niemals. Selbst wenn sie anderen tun, ich, kommt ja gar nicht in Frage. Also da gab es kein, ja, vielleicht hast du recht, Jesus oder so, sondern nein, aus. Oder dass sie verstanden hätten, bis dorthin die Ankündigungen. Zu dem Text komme ich sofort, und zwar deswegen, weil die Jünger hatten etwas anderes erwartet, als Jesu Plan war. Wir haben es schon gehört, Jesus folgt einem Plan. Und sie haben nicht den Jesus vor Augen, der er ist, sondern sie haben ihren Jesus vor Augen, der ihren Vorstellungen entspricht. Und jetzt kommt der schwerwiegende Punkt, der auch mit diesem Text zu tun hat. Das ist unsere menschliche Eigenschaft. Wenn wir etwas so vor Augen haben, dann setzen wir unsere Hoffnung drauf. Und die Jünger hatten ihre ganze Hoffnung auf ihren Jesus gesetzt. Also schon auf den Jesus, der da vor ihnen war, aber sie hatten ein Bild von ihm, eine Erwartung an ihn, die überhaupt nicht dem entsprach, was Jesus wirklich ja schon geplant, gesagt hatte, dass er machen wird und auch umsetzt, umgesetzt hat. Sie haben nicht auf den leidenden Messias gehofft. Weil das wäre keine Hoffnung für sie gewesen, eben außerhalb ihres Vorstellungsbereichs. Und aus dieser Perspektive ist klar, die Jünger hatten ja noch nicht den Heiligen Geist. Das kam ja alles erst nachher, dass sie, wenn Jesus jetzt wirklich festgenommen wäre, gefoltert, getötet, dann hätten sie, wäre er ja ihnen weggenommen, der wäre wirklich weg. Und die ganze Hoffnung, die sie darauf gesetzt haben, wie eine Seifenblase, baff, weg. Die hat nichts mehr. 3 Jahre lang ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet, ihm zu folgen. Wissend, das ist der Messias, haben sie mir auch gesagt. Aber sie hatten ein anderes Bild von ihm, andere Erwartungen. Und das hat dazu geführt, dass sie dann ja, Anstoß genommen haben mit diesen Bedeutungen. Und noch dazu kommt, und das war der eigentliche Anlass, aber das werden wir erst in späteren, bei einer nächsten Predigt hören, wo es um die Festnahme Jesu geht. Aber der Anlass war, dass Jesus den Jüngern dann, die versucht haben, ihn zu verteidigen dort, wie die Schar gekommen ist, ihn festzunehmen und Judas gekommen ist, und der Petrus schon reingeschlagen hat mit dem Schwert, gesagt, nein, steck's weg. Ich könnte meinen Vater bitten, der schickt mir Legionen von Engeln und das ist überhaupt kein Problem, aber darum geht es ja nicht. Ich habe was anderes vor. Für mich ist der Plan der, dass ich ans Kreuz gehe, um euch Erlösung zu erwirken. Und da sind sie weggelaufen. Wie Jesus gesagt hat, er soll dich nicht den Plan erfüllen, die Schriften erfüllen, dafür bin ich ja da. Deswegen bin ich gekommen. Und das war für sie so nicht zu nehmen, dass sie einfach weg sind. Wir wissen schon, dass 2 dann sich ein bisschen besonnen haben und ihm nach sind und daraus ja auch diese Verleugnung von Petrus kommt. Aber ich weiß nur nicht, ob wir uns das ein bisschen vorstellen können, wie es den Jüngern da gegangen ist. Also jetzt, das können wir sowieso nicht, aber ich versuche mal ein kleines Beispiel mit uns zu denken. Wir sind am, was war das damals, 23. Februar 22. Sagen wir mal hier in Graz, und auf einmal passiert das, was in Kiew oder in der Ukraine passiert ist. Unsere Familien, alles bestens, am Abend alles super. Und in der Nacht schlagen im ganzen Land hunderte Raketen ein und auf einmal ist alles anders, alles. Es ist nichts mehr gleich. Du gehst nicht am nächsten Tag zur Schule, die Kinder, die Eltern und Mama, so ist eh nichts. Es ist Krieg, es ist ein völlig anderes Umfeld und andere Voraussetzungen. Alles, worauf bisher die Sicherheiten die normalen Abläufe, alles, worauf man gesetzt hat, ist weg. Alles ist anders. Das ist nur der Versuch, uns ein bisschen mitzunehmen, weil wenn wir uns das vorstellen würden, es würde in Graz passieren und wir wohnen hier, dann sperren wir uns sofort gegen so eine Vorstellung. Das wollen wir ja gar nicht denken, oder? Außerdem, das kann ja gar nicht sein. Genau das ist das, was den Jüngern passiert ist, glaube ich, halt ein bisschen so in die Richtung. Es geht nur ums Prinzip, dass wir da ein bisschen eine Ahnung kriegen davon. Gott ist immer größer. Wenn wir falsche Vorstellungen von Gott haben oder überhaupt uns Vorstellungen von ihm machen, dann müssen die immer zerbrechen, so wie die der Jünger. Es geht nicht anders. Aber dass Gott das tut, ist nicht, weil er uns etwas antun will, sondern weil er uns losmachen will von unserer, ja, von der Sicht, von den unterschiedlichen Sichten, die wir haben. Und sobald wir die haben und uns Vorstellungen von ihm machen, wenden wir uns auf eine vorgestellte Person hin, auf eine haben eine Beziehung, die wir uns vorstellen. Er will eine lebendige, persönliche Beziehung mit uns haben. Das ist das, was er will. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Deswegen hat er diesen Preis bezahlt, damit wir in diese Freiheit hineinversetzt sind, mit ihm ganz persönlich zu leben, ihm zu vertrauen in allem. Und da drinnen haben wir das stehen, in Hebräer 11,1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Frage ist, worauf hoffe ich? Auf den lebendigen Gott oder auf irgendein Bild von ihm? Und in 1. Petrus 1,21, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Auf ihn ganz persönlich und allein, auf nichts anderes. Nichts anderes würde uns irgendwo helfen, wenn es ein Problem gibt. Er ist der, der uns hält und trägt in allem und der sich um uns kümmert, wie wir es ja oft gar nicht begreifen, realisieren. Das heißt, es ist nicht so, dass er uns was Böses will, sondern er will uns immer ähnlicher machen, immer mehr das, was uns so, ja, immer wieder hinzieht, zu Sünde, zu eigenen Sichten und Vorstellungen. Das muss immer wieder zerbrechen. Es geht nicht anders. Und die Jünger haben das auf eine sehr harte Weise erlebt. Aber jetzt vielleicht schauen wir uns das an. Wir haben ja das Wort Gottes. Also das Reden Jesu, Jesus war dort als Person, hat zu den Jüngern geredet, 3 Jahre lang sie gelehrt, ihnen vorgelebt. Wir haben das Wort Gottes. Das heißt, wir haben das Reden Jesu. Jesus ist ja das personifizierte Wort Gottes. Das heißt, er redet da drinnen zu uns. Und das, was er sagt, ist Wahrheit. Es ist immer wahr. Also wenn ich nicht glaube, dass das Wort oder das eine oder andere, was da drin steht, das kann ja nichts mehr sein, dann habe ich schon einmal eines ganz sicher, nämlich falsche Vorstellungen von Gott. Wenn ich Gott als Gott anerkenne, dann heißt das, dass ich sein Wort anerkenne, weil das sagt er in seinem Wort, dass das sein Reden ist zu uns. Und das heißt, wenn ich in das Wort schaue, begegne ich ihm, wenn ich ihn darum bitte, dass er mir da auch diese Freiheit gibt und diese Ausrichtung schenkt. Aber genau das soll man ja tun. Dann können wir schrittweise mit ihm gehen und erkennen, was er will und auch tun, was er will. Aber schauen wir jetzt einmal ein Wort an, wo uns das vielleicht ein bisschen schwerfällt. Das Tun oder überhaupt das Annehmen. Ich habe es nicht gebindet, ich sage es euch so. Es steht in 2. Timotheus 3,12 und da steht, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also ich gehe davon aus, dass alle, die Kinder Gottes sind, auch gottesfürchtig leben wollen. Gott weiß ja, dass das, sagt er, wollen. Er weiß, dass das nicht immer so passiert. Aber wenn wir gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, in dieser Beziehung mit ihm, dann steht hier, alle werden Verfolgung erleiden. Das heißt, ich, du, jeder. Wie sind so die Gedanken üblicherweise, die da kommen? Ja, bei uns. Also in Pakistan kann ich es mir vorstellen, dass da ein Christ oder einer, der sich bekehrt, ein Riesenproblem kriegt, von der Familie sofort verstoßen wird, vogelfrei, ich weiß nicht was, alles bis zum Tod bedroht, jeden Tag. Aber bei uns? Also, wie auch immer das aussehen mag bei jedem Einzelnen von uns, Gott weiß es ja, er kennt ja jeden von uns. Aber die Frage ist, nehme ich das so an, wie Gott es sagt? Ich persönlich? Weil das redet da zu dir und zu mir. Und es ist einfach deswegen so, weil er es uns sagt, weil er es weiß. Aber nachdem damals, nach diesem ganzen Erlebnissen der Jünger, auch sie dann wieder zurückgekehrt sind, hat er ja den Heiligen Geist gegeben und der ist auch uns, seinen Kindern, geschenkt. Und wir werden das gleich lesen bei den beiden, bei dem Ereignis, wo Jesus dort am Berg in Galiläa mit den Jüngern redet, eben eines der beiden uns aufgeschriebenen Ereignisse, die dann Jesus als Auferstanden, als der den Jüngern vorangegangen ist, wie es da sagt, begegnet ist. Ja, aber wieso? Was ist eigentlich das Problem bei dem Thema, dass wir alle verfolgt werden müssen, alle Verfolgung erleiden werden müssen? Das Problem liegt darin, dass unsere Erwartungshaltung gegenüber Gott womöglich anders ist, als Gott sie uns zeigen will, sich zeigen will. Das heißt, wenn wir unseren Glauben und unsere Hoffnung allein auf Gott richten, dann wissen wir, er kümmert sich um dich, um mich, in jeder Sekunde des Lebens. Er trägt dich durch Leiden, durch Krankheit, durch Verfolgung, Bedrängnis, wie immer die Wörter heißen oder was immer da kommt. So wie wir es auch bei den Jüngern sehen können. Er ist treu. Und er hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Ja, und kommen wir jetzt zu dem Vorausgehen nach Galiläa. Die Jünger, da ist uns ja berichtet, sieben, also nach Jesu Auferstehung, sind sie dann nach Galiläa und Petrus sagt, geh mal fischen, ich geh fischen. So, und die anderen sieben Genannte kommen mit, fangen gar nichts die ganze Nacht, kommen Richtung Ufer und sehen da einen Mann am Kohlenfeuer und so weiter. Ihr kennt das wahrscheinlich alle. Und Jesus, also der Mann da sagt ihnen, ah, Kinder, habt ihr nichts gefangen? Ah, nichts. Und dann werfen das Netz auf der anderen Seite aus und auf einmal ist er, also für einen Fischer natürlich lächerlich, nicht? Das Netz von hier nach hier und du sollst was ändern. Komplett voll, zum Bersten voll. Das Netz mit Fischen. Und dann haben es Johannes zuerst und so weiter realisiert, das ist ja der auferstandene Jesus. Weil den haben sie nicht gleich erkannt, rausgestürmt, ran ans Ufer und Fische Netz hergezogen und gefrühstückt. Dabei ist Jesus mit Petrus dann auf die Seite. Dem Petrus, der bis dahin, also der damals weggegangen ist, das können wir auch nachlesen, weinend, der war fertig nach der Verleugnung Jesu. Und das war er sicher nicht nur am Abend dort oder in der Früh, sondern das war bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus ihn dann gefragt hat, liebst du mich? Dreimal. Also da gibt es viele Feinheiten, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und Petrus ihm gesagt hat, du weißt es. Und er hat dann mitgeholfen, dass die anderen Jünger wieder zurückkehren, zurechtgebracht werden. So wie wir es gelesen haben. Und das zweite Zusammentreffen war dann dort, das kennen wir sicher alle, aber das ist eben das Besondere, das ist eben Jesus, als Auferstandener, ist ihnen vorausgegangen nach Galiläa. Und wir lesen da, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Er ist bei ihnen dann jeden Tag durch den Heiligen Geist. Er ist bei uns jeden Tag durch den innewohnenden Heiligen Geist. Und er hat die Jünger damals dann ausgerüstet als Zeugen gegen alle Widerstände. Und da gab es viele, die meisten sind ja als Märtyrer gestorben, aber sie haben weiter auf Jesus vertraut und auf nichts sonst. Und deswegen haben wir auch das Wort so überliefert, weil sie treu waren, weil sie Zeugen waren, die das getan haben, was Jesus ihnen befohlen hat. Und auch wir sind aufgerufen, genau das zu tun. An mir und an dir liegt es, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Auch das können wir lesen. Alles andere gibt er dazu. Und das heißt, mutig im Glauben leben und die ganze Hoffnung allein auf Jesus richten. Sein Wort, das uneingeschränkt Wahrheit ist. Er ist unser Erhalter, Erlöser, er ist unser Leben. Und ein Wort zum Abschluss, kennen hoffentlich auch viele, aber dass wir das so mitnehmen, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Amen.